Der Prophet Jesaja schrieb, und wir lesen dies im Alten Testament.
Der Geist Gottes, des Herrn, ist auf mir, denn er hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen und zerbrochene Herzen zu verbinden, den Gefangenen die Freiheit zu verkünden, den Gebundenen, dass sie frei und los sein sollen, um auszurufen ein Gnadenjahr des Herrn und einen Tag der Rache unseres Gottes, um alle Trauernden zu trösten.
Sehr viele Jahre später kam Jesus nach Nazareth, wo er aufgewachsen war. Wie gewöhnlich ging er am Sabbat in die Synagoge. Als er zum Vorlesen aufstand, reichte man ihm die Schriftrolle des Propheten Jesaja. Er rollte sie auf und las die Stelle, wo es heißt:
Der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, Armen die gute Botschaft zu bringen und Gefangenen die Freiheit. Ich soll Blinden sagen, dass sie sehen werden und Zerbrochenen, dass sie frei werden von Schuld. Ich soll verkünden ein Gnadenjahr des Herrn.
Er rollte das Buch zusammen, gab es dem Synagogendiener zurück und setzte sich. Alle in der Synagoge sahen ihn erwartungsvoll an.
Heute ist dieses Schriftwort, das ihr eben gehört habt, in Erfüllung gegangen.
Szenenwechsel. Als Jesus auf dem Weg zur sterbenskranken Tochter des Jairus war, folgten ihm viele Leute, drängten sich um ihn. Darunter war auch eine Frau, die seit 12 Jahren an starken Blutungen litt. Sie war schon bei vielen Ärzten gewesen und dabei sehr geplagt worden. Ihr ganzes Vermögen hatte sie aufgewendet und es hatte ihr nichts geholfen. Im Gegenteil, es war noch schlimmer geworden. Diese Frau hatte von Jesus gehört und drängte sich nun durch die Menge von hinten an ihn heran. Sie berührte sein Gewand, denn sie dachte, wenn ich nur an seine Kleidung komme, dann werde ich geheilt. Sofort hörte die Blutung auf und sie spürte, dass sie ihre Plage los war. Im selben Augenblick spürte auch Jesus, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war. Er drehte sich in der Menge um und fragte:
Wer hat mein Gewand berührt?
Da sagten seine Jünger zu ihm: Du siehst doch, wie die Menge dich drängt, und da fragst du, wer dich berührt hat? Aber Jesus blickte sich nach der um, die das getan hatte. Zitternd vor Angst trat die Frau vor, die er wusste, was mit ihr vorgegangen war. Sie warf sich vor ihm nieder und erzählte ihm alles. Da sagte Jesus zu ihr:
Meine Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden, du bist gesund.
Alles wunderbar haben, nach außen posten. Es ist alles herrlich, prima. Hashtag living the good life. Aber die Wahrheit sieht ja anders aus. Wir alle gehen durchs Leben und wir werden verwundet. Und wir tragen Brüche in uns. Und das Verrückte beim Leben ist ja, wir entscheiden uns für ein bestimmtes Leben, so ähnlich wie beim Puzzle. Ja, wir kaufen ein Puzzle, weil uns in der Regel das Cover gefällt. Das sieht man und sagt, och, das ist aber schön, so hätte ich es gerne. Und dann fängt man an und sieht, wie viel Arbeit das ist. Und sieht, wie viele Brüche das hat und wie irritierend das ist. Und selbst wenn man es dann hinterher fertig hat, ist es ja nicht so schön wie auf dem Cover. Es ist voller Linien, voller Risse, es ist viel fragiler, es fällt sehr schnell wieder auseinander. Aber je länger wir leben, desto mehr realisieren wir, nicht das ist die Realität, sondern das. Also, wie gehen wir um mit Verwundungen? Leben heißt verwundet werden. Ich nenne mal 4 Bereiche, die uns im Leben verwunden. Und für jeden von uns wird das auf der einen oder anderen Phase eine Rolle spielen. Vielleicht hat unsere Geschichte mit Verwundungen damit begonnen, deine Geschichte damit begonnen, dass du mit einem großen aufgeschlagenen Knie zu Mama kamst und Mama hat ein Pflaster drauf gemacht. Wir gehen nicht durchs Leben, ohne verwundet zu werden. Manchmal ist es das Leben selber, das uns verwundet. Weil der Verlauf, den unser Leben nimmt, so anders ist, als wir gedacht haben. Unsere Pläne, unsere Träume, unsere Hoffnungen erweisen sich im Laufe unseres Lebens plötzlich als nicht existent mehr. Sie fliegen uns um die Ohren. Die Hoffnungen, die Träume, die wir gehabt haben, zerschlagen sich plötzlich. Plötzlich ist der Job bedroht. Plötzlich ist die Ehe anders, als wir dachten. Die Kinder schlagen einen anderen Weg ein, als wir für sie gehofft hatten. Oder wir sitzen beim Arzt und dann kommt so eine Diagnose, die wir nicht haben kommen sehen. Und das Leben reißt eine Wunde in uns. Manchmal sind es Menschen, die uns verwunden. Je näher uns jemand ist, desto tiefer kann er uns verwunden. Die bloße Tatsache, dass jemand wütend auf uns ist, reißt schon eine Wunde. Bedroht uns. Wir hoffen eigentlich auf Harmonie. Aber es sind Menschen, die uns tiefe Wunden zuziehen können. Manche von uns sind verraten worden, betrogen worden. Manche von uns wurden ausgegrenzt. Manche von uns wurden ausgelacht. Ich weiß noch, in meiner Grundschulzeit, wie ich als kleiner Junge mit meinem Fahrrad auf unseren Bolzplatz geradelt bin und da standen ein paar Jungs aus meiner Grundschule und ich dachte so, hey, vielleicht lassen sie mich mitspielen und bin zu ihnen geradelt und ich war noch so 20 Meter von ihnen entfernt, da dreht sich der Führer dieser Truppe um, Nunno, dreht sich zu mir um und schmeißt einen Dartpfeil nach mir. Und mit einem Plock geht das Ding durch meinen Schuh durch, mitten in den kleinen Zeh. Ich war wie gelähmt. Und Nuno schlendert lässig rüber zu mir zum Fahrrad, zieht den Pfeil aus meinem Schuh und sagt, der stirbt jetzt ab. Die Geschichte ist 50 Jahre her. Aber ich kann den Schmerz immer noch fühlen. Und ich meine nicht das Pieksen in meinem Zeh. Manche Menschen haben uns betrogen, manche Menschen haben uns ausgegrenzt, manche Menschen haben uns belogen und wir sind verwundet. Es reißt eine Wunde in unser Leben. Manche Menschen fühlen sich verwundet von Gott. Ja, auch Gott ist manchmal derjenige, dem wir die Schuld in die Schuhe schieben für etwas, was in unserem Leben passiert. Da haben wir so gebetet, wir haben alles gegeben, wir haben unser ganzes Herz hineingelegt und dann passiert es doch nicht. Vielleicht betest du seit Jahren für einen Partner und hoffst und der himmlische Eingangskorb ist voller Bitten, voller Hoffnung, voller Hey und es passiert nichts. Und das Schweigen Gottes verwundet dich. Vielleicht waren es Pläne oder Träume, die du gehabt hast und es ist nichts geworden. Oder es ist der Verlauf dieser Welt. Wir beten und wir hoffen und wir gestalten diese Welt. Aber warum, Gott? Warum gewinnen immer die Kriegstreiber und nicht die Friedensstifter? Warum lässt du das zu? Und das Schweigen Gottes verwundet. Und manche von uns verwunden sich durch sich selbst. Das, was wir uns selber einreden. Das, was wir uns sagen. Wir bestrafen uns für unser Versagen. Wir reden uns ein, dass wir es nicht besser verdient hätten. Wir klagen uns an für unsere Schwäche, dafür, dass wir nicht konsequent genug sind, dafür, dass wir nicht besser sind, dass wir nicht schlanker sind, dass wir nicht klüger sind, dass wir nicht mehr gegen die Sünde geschafft haben, dass wir nicht widerstehen konnten. Und diese Scham, all das verwundet uns. Und wir reißen selber uns blutig. Jeder von uns wird verwundet. Viele, viele Fragen, viel Verwirrung rund um Wunden. Und die Frage ist, wie gehen wir mit unseren Wunden um? Ich glaube, die meisten von uns wählen davon zwei mögliche Strategien, wie wir mit Wunden umgehen. Die erste Strategie nenne ich mal die Linus-Strategie. Kennt ihr Linus on den Peanuts, den kleinen Freund von Charlie Brown? Ja, den mit der Schmusedecke? Linus hat ein wunderbares Lebensprinzip. Linus sagt, kein Problem ist so groß oder kompliziert, dass man nicht davor davonlaufen könnte. Super Plan. Du hast eine Wunde, du hast ein Problem, lauf davon. Stell dich dem nicht, halt dich beschäftigt. Und viele, viele Menschen tun genau das. Sie leben ein schnelles und beschäftigtes Leben. Viele von uns haben große Ziele. Viele von uns sind schnell unterwegs. Wir sind sehr beschäftigt. Wir haben gar keine Zeit für Wunden oder Schmerz. Also, lieber schnell was tun. Wieder was Neues machen, ein neues Projekt, eine neue Aufgabe, ein neues Ziel. Und immer weiter durchs Leben, immer schneller durchs Leben. In der Hoffnung, wenn wir nur schnell genug durchs Leben gehen, holt uns unsere Verwundung vielleicht ja nicht ein. Als wir als Ehepaar zum zweiten Mal ein Kind durch eine Fehlgeburt verloren haben, war für mich der Schmerz so groß, dass ich nicht in der Lage war, mich damit auseinanderzusetzen. Und ich weiß noch, wie vor meinen Augen eine Tür zufiel in meiner Seele, wo ich diesen Schmerz hingepackt habe. Und da fiel diese Tür ins Schloss und dahinter war dieser Schmerz. Und ich habe versucht, weiterzumachen. Ich habe mich in die Arbeit gestürzt. Ich war sehr beschäftigt. Ich habe funktioniert. Aber es war nichts mehr bunt. Alles war grau. Ich war innerlich wie taub. Und das Schlimmste war, ich habe meine Frau allein gelassen mit ihrer Trauer, weil ich nicht mehr in der Lage war zu trauern. Wer mit hoher Geschwindigkeit durchs Leben geht, hat gar keine Zeit für Wunden. Aber so zu leben, ist anstrengend. So zu leben, macht uns sehr müde. Und zugleich aber ist Innehalten doch keine Option, denn in dem Moment, wenn ich mal stehen bleibe, kommt das ja alles hoch. Da ist das ja alles dann plötzlich da. Da muss ich mich ja plötzlich mit diesem Schmerz auseinandersetzen. Und das wollen wir lieber nicht. Dann lieber wieder beschäftigt halten. Wisst ihr, wo man das super studieren kann? Im Wartezimmer bei Ärzten. Da sitzen Leute, die jetzt herausgerissen sind aus ihrem schnellen Verlauf. Ja, plötzlich ist da eine Pause, plötzlich sitzen sie da und haben nichts anderes zu tun, als zu warten und sind dann mit sich und ihren Gedanken alleine. Die arme Socke, die ihr Handy vergessen hat. Da tun sich Abgründe auf. Ja, ich hab Männer gesehen, die haben aus purer Verzweiflung angefangen, Brigitte zu lesen. Nur, um sich abzulenken. Hauptsache beschäftigen. Und trotzdem, der Schmerz über unsere Wunden geht ja nicht weg. Und es gibt ja trotzdem immer mal die Pausen, in denen das dann hochkommt. Und so suchen viele von uns dann unweigerlich auch nach einem Medikament gegen diesen Schmerz. Und es sind leider viele, viele Menschen, die dann bei Freund Johnny Walker landen oder bei Bruder Mello oder die sich einfach nur immer wieder workaholismäßig in die Arbeit stürzen oder die sich in einen Dopaminrausch klicken, immer in der Hoffnung, das nächste Like oder die Anzahl der Likes würde den Schmerz in meiner Seele irgendwie betäuben. Linus flieht vor der Wunde. Die zweite Strategie, ich nenne sie die Joker-Strategie. Vielleicht kennt ihr die Batman-Filme. In einem der Batman-Filme wird erzählt, wie der Joker wurde. Das war so, dass er eine schwere Säure ins Gesicht bekam und diese Säure eine Verätzung vornahm, die diese Fratze geschaffen hat. Und der Joker flieht jetzt nicht etwa vor seiner Wunde und tut so, als wäre das gar nichts gewesen. Nein, der Joker macht genau das Gegenteil. Er macht seine Verwundung zum Zentrum dessen, wer er ist. Und auch das gibt es, auch das tun manche von uns. Wir werden verwundet, aber wir geben dieser Wunde plötzlich so viel Raum in unserem Leben, dass wir anfangen, uns über diese Wunde zu definieren. Sie sagt uns plötzlich, wer wir sind. Wir sind das Opfer. Das sind Menschen, die sagen, meine Eltern haben mir mein Leben versaut. Ich bin immer nur die zweite Geige gewesen und ich werde es mein Leben lang sein. Was man mir damals in der Gemeinde angetan hat, da werde ich nie drüber hinwegkommen. Leute stellen ihre Verwundung ins Zentrum und beziehen jetzt ihren Selbstwert daraus. Die Wunde sagt ihnen, wer sie sind. Linus flieht, der Joker macht es zum Mittelpunkt. So verständlich beide Strategien sind, so sehr müssen wir doch fragen, helfen sie uns wirklich weiter? Ist es klug, das zu machen? Sind es Strategien, die unsere Wunden in irgendeiner Art und Weise beeinflussen, dass wir damit besser leben können? Ich würde gerne über eine dritte Strategie heute Morgen mit euch nachdenken. Lasst uns mal einen Moment überlegen, was wäre, wenn es jemanden gäbe, der den Willen und die Macht hat, deine Wunde zu heilen? Was wäre, wenn es jemanden gäbe, der den Willen und die Macht hat, deine Wunde zu heilen? Als Jesus in seinen öffentlichen Dienst startete vor 2000 Jahren, als er seine Predigttätigkeit begann, predigte er über einen Text aus Jesaja 61 und er bezog diesen Text auf sich und seinen Dienst. Er stand damals auf, ließ sich die Schriftrolle von Jesaja 61 geben und dort steht: Der Geist des Herrn ruht auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen. Also in seiner Antrittspredigt sagte Jesus, ich bin gekommen, um drei Dinge zu tun. Ich will den Elenden gute Botschaft bringen. Ich will verwundete Herzen verbinden. Er will den Zentrum unseres Schmerzes heilen und er will Gefangenschaft befreien. Im Zentrum dessen, was Jesus gekommen ist zu tun, steht: Ich bin gekommen, um verwundete Herzen zu heilen. Manchmal sind wir so beschäftigt, auch manchmal in Gemeinde so beschäftigt, andere Menschen zum Glauben einzuladen, dass wir uns zu wenig um unsere eigene Seele kümmern. Und dass unser eigener innerer Mensch dabei auf der Strecke bleibt. Aber Jesus kam, um deine Wunde zu heilen. Jesus kam, um dein gebrochenes Herz zu verbinden. Der Gott, den die Bibel uns beschreibt, dem sind unsere Wunden nicht egal. Die große Vision der Zukunft ist, dass Gott abwischen wird alle Tränen. Gott hat so ein Interesse daran, dass niemand mehr Grund haben wird zu weinen. Keine Wunde wird mehr schmerzen. Gott wird abwischen alle Tränen. Und die Bibel geht sogar noch darüber hinaus und benutzt ein wunderbares Bild für Gott. Gott ist der Tränensammler. Im Psalm 56 steht: Du, Gott, sammelst meine Tränen in deinen Krug. Ich bin sicher, du zählst sie alle. Kannst du dir vorstellen, dass keine der Tränen, die du heimlich in den letzten Jahren geweint oder dir verdrückt hast, dass keine dieser Tränen verloren ist? Kannst du dir vorstellen, dass keine dieser heimlichen Tränen unbemerkt blieb, sondern dass es fast so sein wird, dass Gott uns am Ende einmal ein Gefäß hinhält, eine Flasche, ein Glasgefäß hinhält, das hier, das sind deine Tränen. Bei jeder Träne, die du geweint hast, war ich da. Und jede dieser Tränen war mir so kostbar, dass ich sie aufgefangen habe. Ich bewahre sie, ich habe sie gezählt. Ich kenne sie alle. Dieser unfassbar gute Gott kümmert sich um deine Wunde. Vielleicht musst du das heute Morgen nochmal neu hören, weil du aufgegeben hast, weil du denkst, dieser eine Schmerz in mir, der ist nicht okay geworden und den habe ich weggepackt, diese eine Wunde, damit muss ich jetzt leben, das wird so bleiben. Hey, vielleicht ist heute Morgen nochmal die Chance, das anzugucken und es nochmal ganz neu Gott hinzuhalten. Jesus sagt, ich bin gekommen, um Verwundete zu heilen. Und sein Leben ist voller Beispiele. Er hat Menschen geheilt, die durchs Leben verwundet waren. Menschen, die krank waren, blind oder lahm. Menschen, die durch andere Menschen verwundet waren, die man ausgestoßen hatte. Die Leprakranken, die Besessenen, die bei den Gräbern wohnen mussten. Selbst Menschen, die sich von Gott verlassen fühlten, diesen Schmerz hat er geteilt, als er am Kreuz die Arme ausbreitete und sagte, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da hat er diesen Schmerz gefühlt. Jesus kennt den Schmerz, den uns das Leben zufügen kann. Die Bibel erzählt von einer Frau, Markus 5, eine Frau, die 12 Jahre lang Blutungen hatte. 12 Jahre Blutungen. Die eine Hälfte von uns heute Morgen hat keine Ahnung, was das bedeutet. Die andere Hälfte weiß es. Und sie weiß, was für ein Horror damit verbunden ist, durch den diese Frau gegangen ist. 12 Jahre Blutungen. Und die Bibel sagt, kein Arzt konnte ihr helfen. 12 Jahre lang unterschiedliche Leute aufsuchen, sich mit diesem intimen Leiden einem Menschen offenbaren. Und ich mag mir nicht ausmalen, wie man dieses Leiden damals behandelt hat. Aber 12 Jahre immer wieder hoffen, bangen und es passiert nichts. Es funktioniert nicht. Ihr wird nicht geholfen. Und die körperliche Geschichte, die unglaublich Kraft kostet, ist ja das eine. Daneben kommt aber noch die geistliche Geschichte, denn eine blutende Frau galt als unrein. Da gab es Restriktionen, da war es schwierig mit Beten und Gemeinschaft mit anderen, mit berührt werden und so, das war alles problematisch. Das heißt, die Frau war absolut nicht nur körperlich am Ende, sondern auch geistlich isoliert. Kein Wunder, dass sie am Ende ist. Und dann hört sie von diesem Jesus, der gekommen ist, verwundete Herzen zu heilen. Und eine letzte, vielleicht letzte Möglichkeit, die sie in Betracht zieht, vielleicht. Und sie tut das Verbotene, das gegen alle Konventionen verstößt. Sie drängelt sich durch die Masse zu dem Herrn. Sie durfte keine anderen Menschen berühren. Die würden sich ja unwissentlich unrein machen. Sie durfte das nicht. Und den Rabbi zu berühren, ging schon mal gar nicht. Aber was tut sie? Sie drängelt sich durch und sie berührt das Gewand. Und Markus sagt, in diesem Moment stoppt der Blutfluss. Und die Frau ist heil. Darf ich dich heute Morgen fragen, was ist deine Wunde, die einfach nicht aufhören will zu bluten? Was ist dein Schmerz, den du weggepackt hast, bei dem du hoffst, dass er irgendwann weggeht und bei dem du dich beschäftigt hältst, um ihn nicht immer wieder zu spüren? Was ist das, was hochkommt, wenn du still wirst? Was ist deine Wunde? Was ist deine Wunde, die du ins Zentrum dessen gestellt hast, wer du bist und die dir mittlerweile sagt, wer du bist, die dir sagt, was du für eine Identität hast? Und kannst du dir vorstellen, dass Jesus nicht nur in der Lage ist, sondern es sogar will, diese Wunde zu berühren und dich auf einen Weg der Heilung zu bringen? Es mag heute beginnen, vielleicht beginnt es nächste Woche, vielleicht in einem Monat. Es mag vielleicht Hilfe brauchen, vielleicht brauchst du ein paar Gespräche, vielleicht brauchst du einen Seelsorger, vielleicht einen Therapeuten. Aber kannst du dir vorstellen, dass Jesus in der Lage ist, deine Wunde zu berühren und dass, weil er so unfassbar gut ist, durch diese Berührung deine Wunde heilt? Als ich vor 20 Jahren aus dem aktiven Gemeindeleben zu Willow wechselte, ich war 11 Jahre Ortspastor gewesen in einer Gemeinde und dann kam die Berufung zu Willow, da war der Abschied aus meiner Gemeinde nicht wirklich gut. Ich bin da nicht unbeschädigt rausgekommen, muss ich sagen. Es sind Dinge passiert in dieser Zeit, die haben mich tief verwundet. Und um das klar zu sagen, das waren wundervolle Menschen in dieser Gemeinde. Wir hatten tolle 11 Jahre, aber es war mein erster Job. Ich war jung, unerfahren, ich habe auch Fehler gemacht. Und in diesem Zuge sind Sachen passiert, wo ich im Abgang dann Sachen erfahren habe, wo ich dachte, boah, das hat mir tief wehgetan, das hat eine große Wunde gerissen. Aber whatever, ich bin zu Willow. Willow war eine großartige Aufgabe. Ich habe mich in die Arbeit gestürzt. Es war viel zu tun. Es hat einen Riesenspaß gemacht. Und ich dachte, alles gut. So habe das weggepackt. Und die ersten 3 Jahre merkte ich, irgendwas ist komisch, weil immer, wenn ich bei Gottesdiensten oder bei Veranstaltungen, bei Kongressen oder sowas da war und wir hatten eine Worship-Zeit, eine Anbetungszeit, fing ich plötzlich an zu weinen. Ich war aber gar nicht traurig. Und das ist nicht gut. Also, ja, also man stellt plötzlich fest, ich fange an zu weinen, aber weiß gar nicht, ich bin noch gar nicht traurig. Wieso weine ich denn jetzt? Also, ich fing an, echt mir Gedanken über mich selber zu machen. Was ist denn mit mir los? Wieso heule ich hier, wenn ich gar nicht traurig bin? Ja, ich bin in so einem nüchternen baptistischen Hintergrund groß geworden. Bei uns kriegt man für emotionale Ausschläge keine Sonderpunkte. Und von daher, also war es echt schwierig. Aber du konntest die Uhr nachstellen. Die Musik fing an und ich fing an zu heulen. Also nach ein paar Jahren war ich echt, boah, irgendwie drehe ich am Rad. Und dann war es in der Klosterzeit, in mehreren Tagen Schweigen, wo Gott anfing, mit mir über diesen Punkt zu reden, wo Gott anfing, mit mir über diesen Schmerz zu reden, über das, was ich da auch noch an Wut in mir hatte und an Ärger und was diese Wunde immer noch offen hielt. Und es kam dieser Punkt, dass Gott sagte, ich möchte, Jörg, dass du mir diese Wunde hinhältst. Ich möchte sie heilen, ich möchte das berühren. Und dann habe ich das buchstäblich getan, in meinem inneren Auge, mein Herz nochmal, mein verwundetes Herz Gott nochmal hingehalten und gesagt, hier hast du es, ich lasse das jetzt los und ich gebe es dir und mach damit, was du willst. Und von diesem Tag an hörte das Weinen auf. Kann Jesus deine Wunde heilen? Ja, er kann. Vielleicht dauert es eine Zeit, aber er will und er kann. Weil er genau versteht, was es bedeutet, verwundet zu sein. Weil er unsere Wunden kennt, weil er selber verwundet wurde. Vom Leben, direkt geboren schon war auf der Flucht, er musste nach Ägypten. Als 12-Jähriger, als Teenager, von seinen Eltern vergessen worden. 3 Tage ohne Eltern. Seine engsten Vertrauten, seine Brüder und seine Mutter haben ihn nicht unterstützt in seiner Mission, haben versucht, ihn zu stoppen. Seine engsten Freunde, Petrus, hat behauptet, ich kenne den Mann gar nicht. Judas hat ihn verscherbelt für 30 Silberlinge. Jesus wurde verletzt, verwundet vom Leben, von Menschen. Und dieses, warum, Gott, hast du mich verlassen? Von Gott. Er versteht das, er ist der verwundete Heiler, er weiß, was dein Schmerz ist und darum kann er dich heilen. Die Frau erlebt das Wunder, dass in dem Moment, wo sie das Gewand Jesu berührt, wird sie heil. So, was bedeutet das jetzt für uns? Was bedeutet es für dich? Wenn du in der Leines-Fraktion bist, ist die Frage, wo musst du vielleicht in den nächsten Tagen einmal auf die Stopptaste drücken? Wo bist du zu schnell unterwegs? Wie kannst du einen Moment zurückgewinnen, in dem du lang genug in Gottes Gegenwart bist, damit er dich berühren kann und damit er deine Wunde heilen kann. Die nächsten Wochen bieten mit Urlaub für viele von uns eine Chance. Was wäre, du nutzt diese Chance, um wirklich innezuhalten? Sei still und erkenne, dass ich Gott bin, sagt der Psalmist. Was würde passieren? Du bleibst einmal lange genug mit deiner Wunde in Gottes Gegenwart und hältst sie hin und bittest ihn, sie zu heilen. Und wenn du in der Joker-Fraktion bist, was von deiner Identität musst du loslassen? Ich weiß, das hört sich ein bisschen an wie Sterben. Und das ist es auch. Aber was deine Wunde dir über dich erzählt und behauptet, wer du bist, das ist eine Lüge. Du bist das nicht. Du bist Gottes Meisterwerk, sagt der Epheserbrief. Geschaffen zu guten Taten, die Gott selbst schon vorbereitet hat und die er durch dich tun will. Das ist deine Identität. Was würde es bedeuten, es Gott nochmal neu hinzuhalten und ihn zu bitten, das zu heilen?